freuen uns auf Gabriele Krone-Schmalz.
Ich grüße Sie alle. Es ist gut anderthalb Jahre her, dass ich zum ersten Mal auf einer Friedensdemonstration gesprochen habe. Das war auch hier am Brandenburger Tor. Ich habe damals erklärt, dass ich das normalerweise nicht mache, weil sich als Journalist eine gewisse Zurückhaltung empfiehlt. Aber dass in diesen veränderten Zeiten zwangsläufig andere Regeln herrschen. Daran hat sich leider nichts geändert, also bin ich wieder hier. Wenn ich den Eindruck habe, dass die deutsche Regierung in Fragen von Krieg und Frieden einen falschen und gefährlichen Weg einschlägt, dann muss ich mich bemerkbar machen, ganz gleich welchen Beruf ich ausübe. Das Grundgesetz verpflichtet jede deutsche Regierung in erster Linie, den Frieden zu sichern. Das lässt sich nicht einfach beiseite schieben. Das ist existenziell, schon gar im Angesicht von Nuklearwaffen. Darüber hinaus steht unser demokratisches System auf dem Spiel, wenn politische Entscheidungsträger verkünden, die Bevölkerung muss davon überzeugt werden, dass Russland unser Feind ist, dass wir kriegstüchtig werden müssen und dass wir vielleicht langsam mal uns Gedanken über den Bunkerbau machen. Die Bevölkerung muss davon überzeugt werden. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Regierung, die demokratisch gewählte Regierung, muss davon überzeugt werden, dass das, was sie da gerade veranstaltet, nicht im Interesse der Bevölkerung ist.
Richtig! Richtig!
Kritische Nachfragen in dieser Richtung, die würde ich im Übrigen von meinen Kollegen erwarten. Was ist das für ein Verständnis von Demokratie? Auch der Reflex, alles gleich verbieten zu wollen, passt so gar nicht ins demokratische Denken. Wieso darf man aus Deutschland nicht mehr direkt nach Russland fliegen, sondern muss teure und umständliche Umwege in Kauf nehmen? Wieso werden in Deutschland ausländische Informationsquellen vorenthalten, völlig unabhängig davon, wie qualitätsvoll die sind oder nicht? Sind wir Untertanen oder sind wir mündige Bürger? Klar, ein Bürger kann nur mündig sein, wenn er erstens Bildung erfahren hat und wenn er zweitens umfassend informiert ist. Wenn das eine oder das andere oder beides vernachlässigt wird, dann schadet das der Demokratie. Und zwar weit mehr als die ständig beschworenen Angriffe von außen. Wenn in den letzten Jahren etwas klar geworden ist, dann, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, sondern harte Arbeit. Frieden ist im Grunde nichts anderes als funktionierender Interessenausgleich. Aber daran muss man arbeiten, und zwar auf Augenhöhe, sonst klappt das nicht. Da geht es auch nicht um Ideologie oder Moral, sondern darum, dass sich alle, die es miteinander zu tun haben, fair behandelt fühlen und sich darauf verlassen können, dass das auch so bleibt. Eines der destruktivsten Missverständnisse besteht in Folgendem. Wenn man konkret über Lösungen für die Zukunft nachdenkt, die belastbar und nachhaltig sein sollen, dann führt kein Weg daran vorbei, sich mit der Vorgeschichte eines Krieges zu befassen, sie mit Blick auf die Auslöser zu analysieren und daraus dann Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Das nennt man rational. Das ist ein rationaler Prozess. Nicht wenige verwechseln diese Analysen und Erklärungen allerdings mit Rechtfertigung. Das ist was völlig anderes. Es geht nicht darum, irgendetwas zu rechtfertigen. Es geht darum, Dinge zu erklären, um sie zu verstehen, nicht im Sinne von Verständnis haben, sondern im Sinne von begreifen. Wie will ich denn intelligente, vernünftige Entscheidungen treffen, wenn ich nichts begriffen habe? Ein Wort zum Treffen in Alaska, bevor ich auf Gaza zu sprechen komme. Dass der amerikanische Präsident Trump den russischen Präsidenten Putin nach Alaska eingeladen hat, war keine seiner schlechtesten Ideen. Was ist denn passiert? Die beiden stärksten Atommächte, die USA und Russland, haben begonnen, miteinander zu reden und vorsichtig Vertrauen aufzubauen. Unabdingbar für substanzielle Verhandlungen. Wie wichtig das ist, sollte gerade uns Deutschen bewusst sein. Denn wenn sich unser damaliger Außenminister Hans-Dietrich Genscher und sein sowjetischer Amtskollege Eduard Schewardnadze nicht mit einem Mindestmaß an Vertrauen begegnet wären, dann wäre das mit der deutschen Vereinigung ganz sicher nicht so reibungslos gelaufen. Und was machen Deutschland und die EU? Statt diesen Anfang in Alaska konstruktiv zu begleiten, grätschen sie dazwischen. Und die politische und mediale Einordnung, die konnte gar nicht herabwürdigend genug sein. Eine reine Luftnummer, viel Lärm um nichts, Spektakel, peinlich und so weiter.
Kriegstreiber!
Vielleicht hängen der Widerstand und die Mäkelei der Europäer auch damit zusammen, dass ihnen langsam dämmert, was sie in den letzten Jahren vernachlässigt haben. Sämtliche Friedensinitiativen mit Blick auf die Ukraine, die kamen aus China, aus Brasilien, aus afrikanischen Ländern, aber eben nicht aus Berlin oder Paris oder Brüssel. Ganz im Gegenteil. Allein der Vorschlag, sich mit dem russischen Präsidenten zu treffen, taugte ja dazu, denjenigen, der mit so einer Idee kam, ins politische Abseits zu befördern. Dieses Tabu hat Donald Trump gebrochen. Jedem denkenden und mitfühlenden Menschen wird klar sein, was es für die Ukrainer bedeutet, wenn sie nach über 3 Jahren Krieg und Hunderttausenden von Toten und Verletzten und Traumatisierten in einem total verwüsteten Land jetzt sozusagen mit leeren Händen dastehen. Das, was jetzt wahrscheinlich ist, eben keine NATO-Mitgliedschaft und Gebietsverluste. Das hätten sie 4 Wochen nach Kriegsbeginn haben können. Nein, schlimmer noch, das, was damals in groben Zügen vereinbart worden ist, war um ein Vielfaches besser als das, womit jetzt zu rechnen ist. Aber was ist die Alternative? Das Beharren auf Extrempositionen. Nein, ich spreche nicht von Putin, sondern ich spreche von Zelensky und von EU-Regierungen. Das Beharren auf Extrempositionen zeichnet sich durch einen massiven Realitätsverlust aus. Meines Erachtens ist das größte Hindernis auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung der weit verbreitete Realitätsverlust auf europäischer Seite. Das muss einem nicht gefallen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, aber sie zu leugnen, ist verantwortungslos. Es war zu keinem Zeitpunkt eine realistische Option, dass die Ukraine die Atommacht Russland militärisch besiegt, es sei denn im Rahmen eines Dritten Weltkriegs unter Einbeziehung der NATO. Und die mantraartig wiederholte Behauptung, dass Putin keinen Frieden wolle, die verdient auch eine etwas differenziertere Betrachtung. Natürlich ist er in einer besseren Position und kann sich im Gegensatz zur Ukraine mehr Zeit leisten. Aber das ändert doch nichts am grundsätzlichen Interesse Russlands und natürlich auch Putins, aus naheliegenden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Gründen diesen Krieg zu beenden und friedliche Beziehungen aufzubauen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn man sich ernsthaft mit all dem befasst, analytisch und nicht ideologisch, dann kommt der Unterschied zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik zum Tragen. Darüber sollten wir mal debattieren. Zum Gaza-Thema äußere ich mich hier nicht vor einem beruflichen Hintergrund, da habe ich ja nie gearbeitet, sondern als Mensch, als mündiger Bürger, der sich mitverantwortlich fühlt für das, was in seinem und durch sein Land passiert. Es ist überhaupt keine Frage, dass der Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ein schändliches Verbrechen war. Es ist auch keine Frage, dass Israel das Recht hat, sich dagegen zu wehren und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Und jetzt kommt mein Aber. Was ist Zivilisation noch wert, wenn Israel in seiner Gegenwehr kein Maß und kein Ziel mehr kennt? Und wenn der Rest der Welt bei einem Völkermord zuschaut und sich nicht mal darüber einigen kann, ab sofort keinerlei Waffen mehr zu liefern. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass durch die Verweigerung von Hilfslieferungen durch die israelische Regierung Menschen sterben. Allen voran Kinder, Kranke und alte Leute. Was haben die mit der Hamas zu tun? Ich schäme mich angesichts der Sinnentleerung des Begriffs Antisemitismus, die von deutschen ermordeten Juden würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, dass der Vorwurf des Antisemitismus derart missbraucht und entwertet wird. Ich werde mich immer an die Seite derjenigen stellen, die aufgrund ihrer Religion oder irgendeiner anderen Zugehörigkeit beleidigt oder angegriffen werden. Aufgrund der deutschen Geschichte, insbesondere wenn es sich um jüdische Menschen handelt. Aber ich sehe gerade als Deutsche keine Veranlassung, diese durch Israel begangenen Verbrechen in Gaza und im Westjordanland zu tolerieren, nur weil es sich bei den Tätern um Juden handelt. Ist Staatsräson etwas so Beliebiges, dass sie auch greift, wenn es sich um eine nachgewiesen rechtsextreme Regierung handelt, mit der wir unter einem anderen Mantel, einer anderen Nationalität nichts zu tun haben wollten? Was macht das mit jungen Menschen, die nach Orientierung suchen und mit diesem verlogenen Verhalten konfrontiert werden? Sie wollen. Sie wollen diejenigen, die israelische Politik immer noch decken, in anderen Teilen der Welt ernst genommen werden, wenn sie von Menschenrechten und von wertegeleiteter Außenpolitik sprechen. Ich glaube, es wäre schon mal ein Anfang, wenn jeder das, was er denkt, auch sagt, und zwar unabhängig davon, wer gerade in der Nähe ist und zuhört. Nach meinem Verständnis von Demokratie sind deren Bürger verpflichtet, sich so umfassend wie möglich zu informieren. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht gegeben ist, diese Dienstleistung einzufordern. Wozu schweigende Mehrheiten geführt haben, das wissen wir alle. Es geht uns alle an, was da passiert, sei es in der Ukraine, sei es im Nahen Osten. Und wenn es am Umgang mit diesen Themen durch unsere politischen Entscheidungsträger etwas zu kritisieren gibt, dann raus damit. Und wenn die Bandbreite der Berichterstattung zu wünschen übrig lässt und wie jetzt eine Studie herausgefunden hat, wir uns bei der Berichterstattung über den Gaza-Krieg weit überwiegend aus israelischen Quellen bedienen, dann müssen diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, sich zu Wort melden und dürfen sich nicht zurückziehen nach dem Motto, es hat ja keinen Sinn. Doch es hat. Und Resignation war noch nie eine gute Lösung. Dankeschön. Ihnen.